Gottes Freude. Dass Gott in dieser unserer Zeit noch so freundlich über uns waltet, dass wir in diesen Bezirken der Welt noch unbehelligt und so frei uns versammeln können. Und dass es mir selber wegen der beruflichen Arbeit und anderen Verpflichtungen, in die Gott mich hineingestellt hat, überall und neben allem anderen noch solchen Dienst am Worte Gottes und jetzt unter euch tun darf. Das Thema prophetische Zeichen wurde von mir, von den Brüdern hier, gewünscht. Wir möchten uns entsprechend den Zeiten, in denen wir leben, doch in den Zeugnissen und Zusagen Gottes bewegen, die nun gerade in unserer Zeit ausleuchten wollen und die von Gott, unserem Vater, in früheren Zeiten, obwohl längst verheißen, längst niedergeschrieben, die Worte Gottes enthalten und festgelegt waren, doch nicht geoffenbart, ja sogar verschlossen und versiegelt waren. Ich selber erinnere mich sehr gut, als ich ihn noch vor Jahrzehnten auch in diese Fragensphären hineingeführt wurde, nachdem ich zum Glauben an Jesus Christus kommen durfte, dass man damals schon von allerlei Zeitprophezeiungen und allerlei genauen Zukunftsberechnungen hörte, die in der Regel dann sich als unzutreffend erwiesen haben. Deshalb wurde, wie viele der Geschwister, auch ich, sehr zurückhaltend und vorerst damals sogar sehr ängstlich in diesen Fragen. Nun aber ist gerade Gott dann, wenn wir zurückhaltend sind, wenn wir uns in die Stille begeben und vorerst nichts anderes wissen wollen als ihn kennen und ihm dienen und ihm lieben, dann sind wir gerade die richtigen Empfangsgeräte Gottes, um Dinge nun eröffnet zu bekommen aus der Schrift, die er nun einmal nur denen offenbaren will, die ihn lieb haben, die ihn lieben. Eines wissen wir, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist das eine wunderbare Wissen, das einem gläubigen Menschen durch vieles, wenn nicht durch alles hindurch helfen kann. Göttlich, mit göttlicher Kraft beistehen kann. Dann wissen wir weiter, dass Gott denen, die ihn lieben, Dinge bereitet hat, von denen er selber durch sein Wort bezeugen lässt, Dinge, die kein Auge gesehen, die kein Ohr gehört und die in keines Menschen Herz gekommen sind, hat er vorerst bereitet, wen? Denen, die ihn lieben, wiederum. dann fährt er weiter. Und aber, das heißt, soweit wir ihn nun lieben, hat er diese Dinge geoffenbart. Und bestärkt dieses Zeugnis mit der weiteren Begründung, denn der Geist, durch den Heiligen Geist offenbart uns Gott diese verborgenen Dinge. Denn der Geist erforscht alle Dinge. Ich fahre jetzt fälschlicherweise weiter und spreche nur die zeitprophetische nicht und die Dinge der Tiefe der Gottheit nicht, der Tiefen Gottes nicht. Man muss es einmal verkehrt sagen, damit man deutlich merkt, wie gewaltig das Richtige vor uns steht. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Die Tiefen der Gottheit. Denn wir sollen ja, ein anderes Zeugnis steht vor unser Auge, wir sollen ja mit allen Heiligen die Länge, die Breite, die Tiefe und die Höhe, die Kenntnis, das Wissen über Steigen und Liebe des Christus, sollen wir ermessen. Also das Unermessliche sollen wir zu messen beginnen, das Unfassbare zu fassen beginnen, und zwar in jener vierdimensionalen Weise, wie wir gehört haben. Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Hierzu ein ganz praktisches Hilfsmittel, wie wir Ungelehrten eine vierte Dimension fassen können, sodass jedes Schulkind es schon verstehen kann. Wir wandeln ja von Gott also verordnet auf dieser unserer armen Erdoberfläche. Und diese ist nun einmal eingeteilt in Längengrade und Breitengrade. Also da haben wir Längen und Breite. Und alles, was uns unterhalb unserer Erdoberfläche liegt, gehört zu dem, was die Schrift unter dem Tiefsten versteht. Dazu gehört der Tod Jesu Christi, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Alles, was mit dem Kreuz, dem Sterben, dem Begrabenwerden, der Ausschütten der Seele Jesu und dergleichen zu tun hat, gehört zu den Tiefen der Gottheit, was dort vorgegangen ist, im Scheol, im Abgrund, in den untersten Örtern der Erde und so weiter. Das ist der Abgrund und alle Tiefen. Und alles, was uns von der Erdoberfläche aus nach aufwärts geht, das sind die Höhen. Also, ich glaube, wir haben uns schon verstanden. Wunderbar, einfach, real. Verstanden. Ja. Jetzt aber kommt die nächste Frage, die wir beantworten müssen am Anfang unserer Stunde, wenn wir uns in das Gebiet der Zeitprophetie begeben wollen, nachdem wir uns das erste Wichtigste gedacht haben, dass das Passwort in dieses Gebiet, in dieses Territorium heißt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer mit dieser Ladung göttlicher Energie diese Grenze übertritt, darf gewiss sein, dass er ein Gebiet betritt, wo nun wirklich die Worte gelten, was kein Auge gesehen, und so weiter. wo wirklich das gilt, was Paulus den Römern in seinem Brief, vor dem er selbst zu ihnen kommen konnte, vorausschickte: Ich weiß eines, wenn ich aber euch geschenkt werden werde, dann werde ich zu euch kommen in der Fülle des Segens des Christus. Die Frage, die uns jetzt bewegt, als von Gott geliebten und ihn wiederum liebenden, ist nun die: Ist es heute wirklich am Platze? Ist es vor Gott richtig, gewollt, wohlgefällig, wenn wir als Glieder des Leibes des Christus uns mit zeitprophetischen Fragen beschäftigen und uns hier von Gott aus seinem Worte Weisheit, Verständnis, Einsicht und Durchblick und Überblick schenken lassen? Die erste Antwort auf diese Frage: Ist es recht, dass wir solche Dinge ins Auge fassen und beantworten, wird meistens mit einer Gegenfrage beantwortet. Und die heißt: Hat denn der Herr Jesus nicht selber gesagt, Zeiten und Zeitpunkte aber, Tage und Stunden aber, ist euch nicht gegeben, es zu wissen? Denn diese Dinge sind sowohl den Engeln im Himmel verborgen, als auch dem Sohne Gottes verborgen. Diese Fragen hat der Vater allein in seine Vollmacht gestellt. Das ist eine berechtigte Gegenfrage. Und zu dieser Stelle aus dem Munde Jesu könnten wir noch etwa 7 andere hinzufügen, die grundsätzlich das Gleiche bedeuten. Schön. Wer weiß jetzt, wie es weitergeht? Wer weiß jetzt, wie es weitergeht? Jetzt stehen wir ja vor einem Berg. Da kommen wir nicht hinüber. Was würde der Herr Jesus ihm jetzt sagen? Er würde kein Jota von diesen Worten fallen lassen, verneinen, sondern bestätigen. Würde aber uns in unserer Zeit sagen, mindestens uns in unseren Tagen: Wiederum steht geschrieben. Wiederum steht geschrieben. Und jetzt wissen wir noch eines, nachdem wir auch hier jetzt feststellen, auch die zeitprophetischen Zeugnisse in der Bibel haben in verschiedener Weise 2 Seiten. Und was wir jetzt im Moment beachten wollen, ist die Tatsache, dass sie eine verborgene Seite haben, wo alles wohl in Schriftworten festgehalten ist, aber das Verständnis dazu verschlossen und versiegelt ist. Das ist die eine Seite. Die gleichen Dinge aber haben eine zweite Seite, Und die heißt, die ist zeitlich von der anderen dadurch unterschieden, dass es von der verborgenen Seite, von der verschlossenen und versiegelten Seite der Dinge. Heißt, dieses Verschlossensein und Versiegeltsein geht dies. Und im Moment, wo zeitlich das dies erreicht ist, gilt jetzt das. Und das heißt, dann wisstet ihr von selbst, dass das Reich Gottes vor der Tür steht. Braucht es gar nicht mit niemand mehr zu sagen. Und zwar gilt dann oder beginnt dann gleichzeitig die Zeit, wo es von nur Glauben ohne zu sehen bereits in den Anfängen übergegangen ist, in Zeitläufe, wo geschaut werden kann. Wo es dann heißt, ebenfalls nach einem Wort Jesu, wir befinden uns bereits auf der anderen Seite jetzt, wenn ihr dieses aber gesehen sehet, gesehen sehet, weltgeschichtlich, politisch sich ereignen sehet, dann wisset ihr von selbst, dass das Reich Gottes vor der Tür steht. Also, die Tür braucht nur noch aufgemacht zu werden und alles ist da. Auf die Gefahr hin, dass etliche, vielleicht die Hälfte von uns, diese Dinge schon kennen oder von mir genauso schon gehört haben sollten, wie ich jetzt wiederhole und ich jetzt vielleicht zum hundertsten oder aberhundertsten Male lese und bezeuge, schlagen mir etliche Stellen auf. Zuerst aus dem Buche Daniel, Kapitel 12, indem wir hier das Zeugnis in doppelter bis dreifacher Weise vorfinden, was wir eben ausgesprochen haben. Daniel 12, Vers 4. Und du, Daniel, schnell in Klammern daran erinnert, dass der Erzengel Gabriel, der normalerweise vor Gott steht, dass der Erzengel Gabriel diesen gefangenen Juden in Babel und Medien Persien dreimal sagen muss im Auftrage Gottes, Daniel, du vielgeliebter Mann. Merken wir. Warum konnte Gott gerade dem Daniel diese zeitprophetischen Dinge ins Herz legen, das Verständnis dazu öffnen und ihm Dinge zeigen, wie wir sehen werden, die alle nicht für seine Zeit, höchstens in anbruchhafter Erfüllung für die vergangene Zeit, sondern für unsere Zeit, ihm gegeben waren. Und zwar in einem Umfang hat Daniel die Dinge durch Gabriel von Gott empfangen, dass wir ihn wohl mit Fug und Recht den Propheten der Zeiten, den Propheten der Zeiten oder den Mann Gottes der göttlichen Zeitprophetie nennen müssen. Nun spricht Gott zu ihm, und du, Daniel, verschließe die Worte Ich versiegle das Buch. Jetzt haben wir die eine Seite. Verschließe die Worte, versiegle das Buch. Und jetzt kommt der Rücken der Seite, der Übergang, der heißt dies. Dies zur Zeit des Endes. Was ist dann? Vielen, jetzt ist die andere Seite geöffnet, werden es durch Forschung und die Erkenntnis gerade in die Dinge des Zeitgeschehens von Gott zuvor erkannt und festgehalten, werden viele durch Forschung und die Erkenntnis wird sich mehren, wird zunehmen. Noch nicht genug? Vers 9, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein. Eine Hälfte, eine Seite, bis zur Zeit des Endes. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Weshalb? Weil die, die zur Zeit des Endes leben, merken, dass sie in der Zeit des Endes leben und wissen, dass der Herr sehr bald kommt, vor der Tür steht, in der Weise. Ist es dann Zeit, um sich reinigen und sich läutern? Was anderes könnte uns mehr anspornen zur letzten Anstrengung aller Kräfte, ihn zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen unseren Kräften, den Nächsten, wie sich selbst, als die Überzeugtheit und das Überwältigtsein, der Herr kommt wirklich sehr bald. Was anderes könnt ihr uns mehr aufrütteln und die Kräfte vermitteln, alles zu lassen, um nun hier da erfunden zu werden, als solche, die er, wenn er kommt, Waffen findet. Geht aber weiter. Viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Aber die Gottlosen, wir wissen, in dieser letzten Zeit wird die Gottlosigkeit überhand nehmen, nicht die Kraft und die Botschaft des Evangeliums oder die Gottesfurcht. Und die Gottlosigkeit, wissen wir, wird sich zur Zeit des Endes breit machen auf der Erde, aber die Gottlosen werden gottlos handeln und keine der Gottlosen werden es verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Liebe Geschwister, bis jetzt konnten wir die prophetischen Zeugnisse der Schrift nur sozusagen blind glauben, anerkennen, die stehen nun einmal in der Bibel, wir verstehen sie nicht. Wenn wir uns damit beschäftigen begannen, wurde der Durcheinander umso größer, als wir uns damit befassten. Ist es nicht so? Weitgehend, auch bei mir. Und ich habe die Hoffnung aufgegeben, hier noch irgendwie Klarheit zu bekommen. Und wie es dann immer ist, wenn man die Hoffnung auf die eigene Weisheit und das Verständnis aufgegeben hat, also gestorben ist in einer Sache, dann erscheint der Herr in seiner Auferstehungsherrlichkeit neu. Dann leuchtet, beginnt zu leuchten. Die Verständigen aber werden es verstehen. Da uns die Stellen, die uns warnen, in Bezug auf Zeiten und Zeitpunkte, Zeitprophetien, nicht nur nicht vorsichtig zu sein, sondern überhaupt etwas wissen zu wollen, dass, weil wir die wohl alle sehr gut kennen, brauchen wir sie jetzt nicht das besonders anzurühren, sondern wir wollen jetzt einmal die andere Seite dergleichen Sache uns aus dem Worte Gottes aufleuchten lassen, nämlich die Seite, die heißt, wiederum steht geschrieben. Dass es von dieser Seite des Verborgenen und Versiegeltseins ein Dienst hat, wonach dann die versiegelten, verschlossenen Dinge eröffnet werden sollen, verstanden werden sollen, das haben wir klar erkannt, hoffe ich. Und nun dürfen wir mit Freimütigkeit und Gespanntheit des Glaubens, dürfen wir nun auf die Dinge lauschen und aufmerken, die nun wiederum geschrieben stehen. Schon der Herr Jesus, gerade in dem Zusammenhang, als er sprach, euch ist es nicht gegeben, die Dinge zu wissen, nicht einmal mir, da sagte er dann, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könntet es jetzt noch nicht ertragen. Stellen wir uns einmal vor, der Herr Jesus hätte vom Vater auch damals schon den Einblick bekommen, wie das in den nächsten Jahrtausenden werden wird. Und nun hätte er, weil er es wusste, auf die Frage der Jünger geantwortet, meine Lieben, es tut mir sehr leid, aber ich muss euch sagen, das Reich ist dem Israel genommen für von jetzt ab noch mindestens 2000 Jahre. Dabei war die Geschichte Israels rückwärtsblickend noch keine 2000 Jahre alt. Wäre das nicht etwas zu viel gewesen? Zu einem Petrus, der gefragt hat, oder die Jünger, Herr, richtest du in dieser unserer Zeit in Israel das Reich wieder auf? Gell, selbstverständlich doch. Dass es der Sohn nicht selbst nicht wusste, die Engel nicht, der Sohn auch nicht. Da wollen wir doch einen Moment stehen bleiben. Jetzt müssen wir einmal fragen, wann hat der Herr Jesus das gesagt? Und zu wem hat er diese Worte gesprochen? Das hat er vor beinahe 2000 Jahren gesagt, an die Adresse der Jünger, die für die 12 Stämme Verwalter waren, berufen waren, die jetzt 2000 Jahre auf die Seite gestellt sind von Gott. Das war der Zeitpunkt und das waren die Empfänger dieser Worte. Dann wissen wir, nach diesen Zeugnissen Jesu, von der negativen Seite, wo alles verschlossen noch ist, kommt vielleicht das gewaltigste Erlebnis Jesu sofort anschließend. Und es ist die Himmelfahrt Jesu. 40 Tage lang erschien er ihnen noch. Und bevor er den Himmel fuhr, hat er noch das letzte Wort hier gesprochen. Alles ist es nicht gewesen. Und dann fuhr er in einer Wolke den Himmel. Und dann wissen wir weiter, dann fuhr er durch alle Himmel hindurch und setzte sich zur Rechten der Majestät in der Höhe über allen Himmel. Und von Gott begrüßt als wahrhaftiger Hohepriester, und Gott hat ihn mit Vollmacht versehen, ihm die Vollmacht über alle Gewalt in den Himmel und auf der Erde übergeben. Jetzt ist er herrlicher geworden und wunderbar geworden, als er vor seiner Erniedrigung war. Umso viel höher, als er durch Tiefen gegangen ist, ist er nun erst geworden, vollkommen. Und nun sind wir doch mit ihm durch die Gnade Gottes wohin versetzt? Aus diesen Verhaftungen der Gewalten in der Luft und der Mächte und Fürstentum und Gewalt in den Himmeln hat er uns herausgerissen und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe und hat uns mit ihm mitsitzen lassen, droben, wo Christus ist, zur rechten Gottes. So. Jetzt sitzen wir neben ihm. Jedes Fürstentum, jede Vollmacht, jede Gewalt, die es im Himmel und auf der Erde gibt, unter unseren Füßen. Gott hat das von Anfang an für den Menschen bestimmt, dass alles Werk deiner Hände, auf die Engel, auf die Himmel, hast du den Menschen unter seine Füße gelegt. Das ist in Christus nun erfüllt. Und ihn an uns auch, bei im Moment dem Geiste nach, der geistlichen Wirklichkeit nach, und wer weiß, wie bald wird es auch praktisch der Fall sein. Jetzt fragen wir unseren Herrn. Herr, darf ich einmal eine vorwitzige Frage stellen an ihn? Wir lieben ihn ja und er liebt uns. Herr, jetzt, wo der Vater dir das All zu Füßen gelegt hat, also das ist auch bald vor 2000 Jahren geschehen. Lieber Herr, weißt du jetzt immer noch nicht, wie die Zeitpläne deines Vaters aussehen? Wie würde er uns auf eine solche Frage wohl antworten? Wie würde er uns wohl antworten? Wäre es nicht fast eine Beleidigung, wenn der Vater ihm von dem Moment an, wo er die Niedrigkeit gestaltet, des Fleisches der Sünde und das alles abgefreit hat und nun noch viel herrlicher geworden ist, als er schon war. Wenn er jetzt, ist er doch der allgegenwärtig ist, allwissend ist, dann sind doch die, darf ich mal sagen, das ist doch der Stundenplan nur, wie soll ich sagen, bei Schuldhindern, das Selbstverständliche, dass sie zuerst mal Sitz davon nehmen, die ist die Sache eingeteilt, der Zeit nach und alles übrige ist doch die Hauptsache. Der Stundenplan ist doch nicht die Hauptsache der Schule, aber es ist nur die äußere Zeitordnung. Aber wie gut ist das, wenn man den Stundenplan nicht kennt? Und das gebührt uns. Denn die ersten Worte des Buches der Offenbarung Jesu Christi beginnen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Aha, das war schon fast 2000 Jahre. Für Johannes gegeben, sagen wir mal vor 1900 Jahren. Also was hat Gott ihm damals schon eröffnet? Den Einblicksten in alle kommenden Gerichte, die Ordnungen, dreieinhalb Jahre, zweimal dreieinhalb Jahre, letzten sieben Jahre und alles, was da alles dann eingeordnet ist. Und kaum tritt der Herr Jesus so vor die Augen der damaligen, ja, vor dem Johannes, den greisen Johannes 7, mit dieser Offenbarung, dass der Vater ihm die kommenden Dinge nun klar gezeigt hat, sagt er, gleichzeitig habe ich vom Vater den Auftrag erhalten, das, was er mir gezeigt hat, soll ich nun durch seinen Engel, den meinen Knechten Johannes, übermitteln. Und der soll es in diesen Gemeinden übermitteln. Weshalb also, damit alle immer noch nicht wissen? Kaum ist es soweit, wird uns der Blick zum Thron Gottes geöffnet. Und nachdem die Herrlichkeit dort beschrieben ist, kommt sofort das Stichwort, die Stichflamme in die Mitte leuchten. Ein Buch versiegelt mit sieben Siegeln. Versiegelt, ein Buch. Um was handelt es sich damals, vor 2000 Jahren? Um was handelt es sich jetzt? Dass die sieben Siegel geöffnet werden und der verborgene, der versiegelte Inhalt offenbar werden. Also, wann geschah das? Auch vor bald 2000 Jahren, als der Herr in die Herrlichkeit versetzt war. Nicht nur ihm, dem Sohn, hat der Vater die Dinge gezeigt, sondern der Sohn hat das durch den Engel auf den Johannes gezeigt. Wunderbarerweise aber in einer Geheimsprache, die nur die verstehen können, die Gott lieben und das Wort Gottes lieben. Schön. Jetzt, ein Wort des Apostels, des Evangeliums Johannes, wir kennen es. Doch Johannes überliefert von Herrn Jesus. Er sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber jetzt könnt ihr es nicht erfahren. Wenn aber jener, der Heilige Geist, gekommen sein wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und die kommenden Dinge wird er euch offenbar. Den zweiten Teil kennen wir viel zu schlecht. Das sind jetzt Worte, die stehen wiederum geschrieben. Und die kommenden Dinge wird er, der Heilige Geist, euch offenbar. Die Bücher sind entsiegelt. Durch wen? Durch das Lamm Gottes. Der einzig Würdige, der die Siegel öffnen kann. Und wenn wir uns beim Lesen der Schrift, besonders der prophetischen Dinge, in die Gegenwart Jesu stellen. Herr, du siehst, ich verstehe nicht. Aber du kannst es mir zeigen. Du willst es mir zeigen. Da können wir erleben, dass er es vortrefflich sogar gegenüber uns Toren versteht, uns die Siegel zu öffnen und die verschlossenen Zeichen des Wortes Gottes zu öffnen, aufzuschlagen, verstehen zu lassen. Dass also zum blinden Glauben Gott ein geistliches Verständnis schenkt. Das ist die Rede. Gott lässt uns zuerst vor ein Wort gestillt sein, aus seinem Munde, an dem wir uns stoßen, dass wir nicht fassen können, oder sagen, da liegt ein Widerspruch vor. Und wenn wir uns dann darunter stillen, beugen im Glauben und ihm die Ehre geben, vor dir ist schon in Ordnung, aber ich sehe es nicht recht. Und dann öffnet er, dann fällt er sie uns wie Schuppen vor den Augen. Das ist das Wort des Johannes. Und gerade diesem Johannes wird die Offenbarung Jesu Christi gesagt. Wenn er kaum gekommen ist, der Heilige Geist, wird er euch in alle kommenden Dinge einziehen, offenbar. Wie steht es mit Petrus? Er nimmt ja nach den verlesenen Worten vom Bruder Rhein Bezug auf sein Erlebnis mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung. Doch erschienen Elias und Mose. Und was ist das Einzige, was bezeugt wird auf dem Berge der Verklärung? Was war der Inhalt der Besprechung zwischen den beiden Zeugen des Alten Bundes, Mose und Elia, und dem Herrn, der jetzt verklärt in seiner kommenden Herrlichkeit vor ihm stand? Was war das Thema ihres Gesprächs? Sie aber unterredeten sich mit ihm über die Dinge, wie er in Jerusalem ein Ende nehmen werde. Aha. Das heißt, es kommt etwas Wichtiges. Jesus, als Mensch geboren wie wir, nachdem er vom Heiligen Geist gezeugt war, als Sohn Gottes gekommen, in den Leib der Maria, nahm nun von dem Moment der Zeugung an, vom Blut und Fleisch der Maria, die Kräfte an sich, dass er nach Römer 8, Vers 3, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde erfunden wurde, wie einer von uns. Und trotzdem wusste er von keiner Sünde durch sein ganzes Leben. Was ist aber wichtig ist, dass es dann von ihm heißt, mit 12 Jahren schon hat er in einem Verständnis der Schriften die Schriftgelehrten, Pharisäer, Ältesten, Hohepriester an Verständnis so übertroffen, dass sie sich wunderten, ob den Antworten, die er gab, damit das Wort erfüllt wurde, ich bin weiser als meine Lehrer. Steht in einem Psalm. Ich bin weiser als meine Lehrer. Aber diese Weisheit Jesu, die er mit 5 Jahren an den Tag legte, war er etwa als ein Weiser Gottes vom Himmel auf die Erde gefallen oder gekommen? Was lesen wir anschließend an die Rückkehr als 12-Jähriger von Jerusalem? Und er war den Eltern untertan und nahm zu an Alter und Weisheit vor Gott und den Menschen. In Gnade vor Gott und den Menschen. Was heißt das? Der Herr Jesus musste genauso mit 0 anfangen wie wir auch. So tief und so real wurde er wie einer von uns. Nur dadurch, dass er schon Gelegenheit hatte, von Jugend an, wie Paul von Timotheus schreibt, die Schriften, die Heiligen, die du von Jugend an kennst, die schon in deiner Mutter waren und deine Großmutter dich schon lehrte und so weiter. Das war beim Herrn Jesus noch mehr der Fall. Dass er da von Jugend auf so liebte das Wort und aufnahm in sein Herz. Und mit dem Vater, zum Vater betete, und jetzt vom Vater wachstümlich in die Dinge eingeführt wurde, nicht nur als ob er von allem nichts wüsste, sondern als einer, der wirklich dem alles genommen war. Er selbst ja hatte sich all dieser Weisheit und dieses göttlichen Seins entkleidet und das vollständig abgelegt. Nun wusste er vorerst genauso wenig wie wir. Das ist hier mal so feststehen. Und jetzt erklärt sich auch, dass er dann mit 33 Jahren um das Alter seiner Hinwegnahme, seiner Vollendung, noch lange nicht alles wusste, was wir meinen, dass er gewusst habe. Also, in Bezug auf die zukünftigen Zeitpläne des Vaters, bei deren Beratung er ja früher schon vor Grundlegung der Welt dabei war, das war ihm vollständig genommen, als er Mensch wurde. Und nur wachstümlich, wie der himmlische Vater es für den Menschen Jesus, für angemessen fand, hat er ihm die Dinge geoffenbart, sonst hätte er ja nicht nächtelang im Gebet vor dem Vater liegen müssen, um nur schon die nächsten Schritte für den nächsten Tag wieder zu kennen. Schön. Lassen wir das. Der Geist wird euch die kommenden Dinge offenbaren, haben wir gesehen. Und Petrus, der ein Verständnis bekommen hat, eine Schau über die Himmel, die einmal waren, von Anfang an eine Erde, die beide im Wasser untergingen. Das führt uns ja über 1. Mose 2 hinaus, rückwärts. Die jetzigen Himmel und die Erde, die zukünftigen Himmel und die Erde und die Übergänge, wie das alles geordnet ist, ist von Gott. Und dieser Petrus, die ist bei ihm in wachen Liebe zum Herrn. Herr Petrus, Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Hast hast du mich, lieber als die anderen sind? Hast du mich lieb? Liebst du mich? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dieser Petrus, der gibt uns nun von vor bald 2000 Jahren einen Treasure-Liste, fein klein, so klein, dass man ihn kaum beachtet, in die Hand, und mit diesem Treasure-Liste können wir vor die verschlossenen Pforten der, sag mal sagen, der Stundenpläne Gottes treten, glaubend öffnen. Man kann ja nur noch lesen. Tausend Jahre sind wie ein Tag. Und ein Tag wie tausend Jahre. Wie beginnt er? Dies eine aber, Geliebte, also wem wirst du etwas offenbar? Zeitmaße Gottes. Den Geliebten. Die ist, wenn er sagt, dies eine aber sei euch nicht verborgen. Das heißt, das, was ich euch jetzt sage, versteht dich jetzt niemand, hat niemand beachtet. Aber euch, seine Geliebte Gottes seid, soll dieses nicht verborgen sein. Merke mir, wenn der Vater kommt, sagt, wenn der Vater kommt, sagt, siehst du, Kinder, ich habe euch etwas gesagt, das weiß niemand in der Welt. Und das betrifft die ganze Welt. Oh, die spitzen die Ohren. Und wir sind taub geworden. Und haben unser Verständnis verschlossen. Und haben unsere Augen geschlossen. Nicht wahr? Verständlicherweise. Weil wir in diesem Gebiet schon oft beinahe betrunken worden sind. Da habe ich gedacht, früher. Das heißt, vor Gott sind kurze Zeiten, lange und lange Zeiten kurz. Aus. Dieses Wort. Als ich darüber belehrt wurde, dass jedes Wort und jeder Buchstabe zu beachten ist, wenn wir von Gott erwarten, dass er uns Verständnis gebe in seinem Wort. Dass der Herr Jesus sagt, kein Jota wird uns einmal fallen vom Gesetz, wie alles erfüllt ist. Und er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der erste, der letzte Buchstabe. Das alles und das Tau. So genau müssen wir es nehmen, Geliebte, wenn wir von Gott wünschen, die Dinge erklärt zu bekommen. Tausend Jahre Menschheit erleben, wenn Gott das nicht mit seinem Maß, dann ist das gleiche tausend Jahre geschehen unter den Menschen ein Tag. Dann sind also von der Himmelfahrt Jesu oder vom Leben Jesu bis heute bald 2000 Jahre Menschheitsgeschichte vorbei. Das heißt, vor Gott sind erst noch nicht einmal zwei Tage vorüber. Schön. Wenn mein Onkel aus Amerika schreibt, ich komme bald, und der steht schon am nächsten Tag, am Abend, bevor zwei Tage vorbei sind, vor der Tür, dann sage ich, aber so rasch hätte ich dich nicht erwartet. Das heißt, zuerst lernen wir doch als Gotteskinder, einmal mit den Maßstäben unseres Vaters rechnen. Wenn er dann uns schreibt, hier ich komme bald, und steht auch schon noch vor Ende des zweiten Tages vor der Tür, dann müssen wir auch sagen, ich bin aber bald gekommen. Und machen es nicht wie die Spötter, die sagen,
seine Ankunft, Christus soll wiederkommen, so muss es sein. Genauso wie es war in Tagen von Alt, wie die Väter waren, im gleichen Trab geht die ganze Weltgeschichte weiter. So war es immer und so wird es bleiben. Da gibt es keine so Einschnitte, wo ein Gott einmal erscheint und etwas sagt und sich meldet, dass er auch noch da sei. Das sagen die Väter. Das schreibt gerade Petrus in dem Zusammenhang. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft, seiner Anwesenheit, sagen die Väter. Wie es immer war, so wird es weitergehen, Krieg und Kriegsgerüchte und dann vielleicht doch einmal ein Friedensreich, wenn wir vernünftig genug geworden sind und so weiter. Höchstens so. Nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen, dass es ganz anders ist. Sie wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Das können wir uns merken. Wenn nun vor Gott 1000 Jahre sind sie einfach, dann sind von Christus bis heute 2 Tage vergangen. Noch nicht einmal 2 Tage vergangen. Da nun die Schrift uns unmissverständlich bedeutet, dass vom Fall Adams, des ersten von Gott geschaffenen Menschen an, gerechnet, ich betone, vom Fall Adams an sind es bis zur Erscheinung Jesu als des Menschensohn, wo er die Versöhnung vollbracht hat, sind es 4000 Jahre. Verblüffend genau. 4000 Jahre. Das ist noch ein Zeugnis eines antichristlich eingestellten Philosophen und Wissenschaftlers anführen, das ich selber gelesen habe, der schreibt, was wirkliche Beweise von menschlichem Dasein, was also Zeugnisse der Werke ihrer Hand und dergleichen sind, Christen und so weiter, sind wir in unseren Tagen schon bis etwa 3.000 bis 4.000 Jahre vor Christus zurück oder vorgedrungen, wie wir wollen. Da muss ich sagen, der ist nun endlich mal ehrlich. Der ist nun endlich mal ehrlich. Das habe ich mir übrigens ganz antichristlich eingestellt. Der wollte also ja nicht etwa der Bibel recht geben. Aber der hat einfach die Tatsache klar ins Auge gefasst, was an wirklichen Funden als Beweisstücke von menschlicher Hand gemacht und dergleichen. Vorweg geht Maximum zurück bis 3.000 bis 4.000 Jahre vor Christus, dachte ich. Schön. Also lassen wir das, wir glauben ja der Schrift, aber ein solches Zeugnis eines weisen Griechen wollen wir auch mal zu Ohren nehmen. Wenn nun vom Fall Adam, also vom ersten Adam bis zum letzten Adam, wir kennen ja die Ausdrücke, 4000 Jahre sind und von Christus bis heute bald 2000 Jahre vorüber sind, dann sind von Adam bis heute rund 6000 Jahre vorübergegangen. Das sind vor Gott wie viele Tage? 6000 Jahre sind 6 Tage. Schön. Und wenn vor Gott 6 Tage am Ablaufen sind, dann kommt nach seiner Ordnung doch sicher nach dem 6. ein 7. Und der 7. Tag heißt als Zahl schon Sabbat-Tag. 7 heißt Sabbat. Der 7. heißt Sabbat. Dann kommt nach 6 Tagen Gottes, kommt sicher, wenn alle den Sabbat vergessen haben sollten, denkt er daran, dass jetzt ein Sabbat-Tag Gottes kommen muss. Und weil von Gott aus gesehen das ein Tag ist, ein Sabbat-Tag, sind das für die Menschen dann eben wieder 1000 Jahre. Dann müsste ein 1000-jähriges Reich sehr nahe in sich getreten sein. Verstehen wir? Das würde heißen, um das Jahr 2000 herum müsste ein großes Segen, Frieden und Ruhe reich in Erscheinung treten. Das ist eine einfache Rechnung. Jetzt darf jeder von euch damit mit der Rechnung machen, was er will.
Jetzt haben wir aber von Petrus schon etwas gemerkt, dass dieses verachtete Wörtchen ein Tag wie tausend Jahre wie ein Tag wirklich ein Geheimschlüssel ist. Und zwar nicht um irgendeine primitive Einzelheit von den Zeitplänen Gottes zu erfahren, sondern wie es Gottes Söhnen geziemt, wenn die Zeit da ist, einen göttlichen Überblick über Verhältnisse zu bekommen, die man sonst nur als ein großes Durcheinander und ein unkontrolliertes Geschehen beurteilen kann. Schön.
Sechs Tage, 6000 Jahre vor uns, haben wir gesehen, da trat der Fall unserer ersten Eltern ein. Ja, das war ja der Anfang von sechs Gottestagen, doch, nicht wahr? Halt ich den Jahr Abschluss. Und wenn das der Anfang von sechs Gottestagen war, dann muss ja der Tag vor dem ersten wieder wahr sein. Bitte?
Auch ein Sabbat. Nicht wahr? Die Sabbatordnung ist doch sechs Tage, sollst du arbeiten und am siebten ruhen. Und dann kommt die nächste Etappe, wieder sechs Tage arbeiten und dann wieder ein Sabbat. Und wenn ich heute Sabbat habe und dann weiß ich, sechs Tage liegen hinter mir, dann weiß ich aber auch noch vor sieben Tagen habe, ist schon ein Sabbat. Da nun Gott am siebten, das heißt am Sabbattag, ruhte, nachdem er am sechsten die Tiere und den Menschen geschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag. Und vor ihm ist ein Tag wie für uns tausend Jahre, dann heißt das ganz einfach und deutlich wieder, dass Adam und Eva schon einmal tausend Jahre im Paradies in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott samt allen Tieren und Blumen und Pflanzen lebten. Wunderbar. Das heißt dann auch noch, dass der fünfte, vierte, dritte, zweite, erste, eine Tag, wenn wir dabei gewesen wären, tausend Jahre gegangen wären, weil aber Gott dort nur da war, waren es Tage, aber vor Gott, denn er hat ja dort gewirkt und gearbeitet. Bitte, am ersten Tag war weder Mensch noch Sonne, Mond und Sterne da, die 24 Stunden, Tage und Jahre hätten ordnen können. Nicht wahr? Die Sterne erst ordnen ja den 24-Stunden-Tag, das Jahr, die Monate und die Dinge. Der Mensch aber, der die Sachen hätte bewusst empfangen und darin leben können, wurde erst am sechsten Tage geschaffen. Also stand Gott wirklich allein da, also die Dinge ins Dasein rief. Also, nun sagt Petrus, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie für uns tausend Jahre. Nun steht dort 1. Mose 1 nicht und es war Abend und Morgen erster Tag, sondern nun steht doch genau, es war Abend und Morgen ist ein Tag. Ein Tag ist vor Gott wie tausend Jahre. Also, hüten wir uns, einem Ungläubigen den Kopf abschlagen zu wollen, wenn der daran zweifeln würde, noch, dass die Tage dort 24-Stunden-Tage gewesen seien. Merken wir, wie töricht wir sind und wie kurzsichtig, was für Scheuklappen wir haben und meinen, Gott sei gerade so klein wie wir. Nein. Also erstens heißt einmal der Maßstab, Mensch zu Gott 1 zu 1000. Was Zeitprophetie betrifft. Wollen wir uns mal merken. Und wenn das auch 6 Arbeitstage Gottes war, wenn wir dabei gewesen wären, wäre das je 1000 Jahre gewesen, dann ist also damals schon eine ganze Gotteswoche von 6 + 1, 7 Tagen war abgelaufen und dann erst begann der Fall Adam. Trat der Fall Adam ein, denn erst am Schluss des Sabbatjahrtausends, wo die ersten Menschen im Paradies waren, genau 7000 Jahre später, heißt es, da ist jetzt die ganze Erde sein wie Eden, der Garten Gottes, Und da wird eine ganze Menschheit in diesem Garten Gottes tausend Jahre ruhen, wohnen und sich freuen können. Und siehe da, der ist im Anfang das Ende verkündet von einer Woche. Denn das, was war, ist das, was sein wird, wenn der Rhythmus der göttlichen Zeitordnung wieder gekommen ist. Denn tausend Jahre war Adam und Eva im Paradies. Und dann wurde die Schlange hineingelassen und auch gesagt, durch ihre Verführungskünste wurden die Paradiesen, sündigen, unbeschwertheit lebende Menschen verführt und kamen zu Fall und das ganze Herrlichkeitsreich war aus. Und wie ist es mit dem tausendjährigen Reich, das vor der Türe steht? Tausend Jahre lang ungetrübte Gemeinschaft und der Satan ist gebunden, kann nicht stören. Und am Ende der tausend Jahre wird nicht die Schlange, damals wird Satan Schlange genannt, diesmal wird er direkt mit Namen genannt, wird der Satan losgelassen, verführt vom alten Ende der Enden der Erde her, rings um die Nationen und das ganze Herrlichkeitsreich bricht zusammen. Der ist im Anfang das Ende verkündet, das was war, ist das was sein wird und das was geschehen ist das was geschehen ist, wird. Das sagt Salomo mit der ihm von Gott gegebenen Weisheit und Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Das wird von Salomo bezeugt. Und lasst uns, wie wir in Christo, dem wahrhaftigen Salomo, geborgen sind, denn Christus ist uns zur Weisheit gemacht. Lernen. Also Überblick. Nun stellen wir die Frage, es stehen jetzt zwei Gotteswochen vor uns, das heißt 14 Jahrtausende. Schön geordnet. Nun stellen wir eine Zwischenfrage. Ja, wenn das so gewaltig ist, vor uns, vor den Augen unten, von uns Thronen erkannt, Vater, ich reise dich, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Törichten und Unmündigen geoffenbart. Überwältigt. Aber ich hoffe, wir merken alle eines jetzt, dass wir ja erst noch nicht einmal ABC-Schützen geworden sind in der Sache. Dass wir noch nicht einmal im Anfang der Dinge stehen, das Verständnis der Dinge jetzt stehen. Aber, dass es begonnen hat, anzufangen, merken wir hoffentlich auch, was verständlich ist. Die Frage, wenn 14.000 Jahre jetzt wohlgeordnet vor uns stehen, nach dem biblischen Bericht, dann müssen wir einmal das Herz uns noch weiter lassen und dürfen die Frage stellen, weil die Schrift uns deutlich von Äonen, von vergangenen Äonen und zukünftigen Äonen Zeugnis ablegt, dürfen wir einmal die Frage stellen. Ja, an welcher Stelle des Gesamtablaufes aller Äonen liegen nun diese zweimal sieben Jahrtausende? Eine vorsichtige Frage, aber der Herr hat Freude daran, wenn wir ihn fragen. Kommt her, fragt. Vom Herr fragen. Wo gehören diese 14.000 Jahre hin im Gesamtplan Gottes? Lasst mich mit der Schrift antworten. In Hebräer 1, Vers 1 lesen wir, dass Gott, als er in Sohne redete, nachdem er vorher in den Propheten geredet hat, dass er in den letzten Tagen geredet hat zu uns. Können wir, haben wir in den Ohren unseres Glaubens die Worte, die immer wiederkehren in der Schrift? Am Ende der Tage aber wird es geschehen. Das heißt immer wieder. Am Ende der Tage aber wird es geschehen. Wenn wir jetzt wissen, wiederum mit dem Schlüsselchen von Petrus versehen, Das vor Gott tausend Jahre sind sie eintrat. Und dass seit dem Fall Adams bis heute 6 Tage ablaufen, im Ablauf begriffen sind, der 6. Tag, sich seinem Ende neigt, dann wissen wir, was jedes Kind sonst weiß beim Ablauf einer Woche, wenn Freitag geworden ist, der 5. Tag, und der Sabbat, der sechste Tag gekommen ist, das sind doch die zwei, die Endtage dieser Woche. Das sind die letzten Tage der Woche, das ist das Wochenende. Das Ende der Tage einer Woche. Merken wir die Sache, wenn wir so dumm sind und dem allem glauben, wie die Dinge auch klar und klar werden. Also, aus diesem einen Wort Hebräer 1,1 dürfen wir herauslesen, müssen wir herauslesen, als der Herr Jesus gekommen war, Mensch geworden war, war es in den Augen Gottes schon am Ende der Tage angekommen. Am Ende der Tage. Das Verständnis, in einer Weise haben wir gehört, es war am 5. beim Anbruch des 5. Tages einer Gotteswoche, es war der zweitletzte Tag dieser Woche. Heute stehen wir am Ende des letzten Tages dieser Gotteswoche. Hebräer 9,26 heißt es, dass Christus das ein für alle Mal geschehene oder vollbrachte Opfer wann dargebracht hat? In der Vollendung der Äonen. Aha. Beim Abschluss der Äonen ist das geschehen. Dabei sind schon 2000 Jahre vergangen seither. Wo stehen dann wir in Bezug auf die Gesamtlage der Äonen? Jetzt stellen wir die Frage, sind die Mehrzahl der Äonen in der Zukunft vor uns oder sind die Mehrzahl der von Gott verordneten Äonen schon hinter uns? Haben wir das schon gemerkt jetzt? Wenn die Opferung Jesu Christi auf Golgatha schon beim Abschluss der Äonen stattgefunden hat, dann ist die Großzahl der Äonen schon hinter uns. Können wir mit Erleichterung, einem solchen Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Das war für mich lange Zeit eine bange Frage. Denn die kommenden Äonen sind ja Gerichts-Äonen, wo die furchtbarsten bis jetzt noch nicht eingesetzten Gerichte laufen werden. Bei der Opferung Jesu war von Gott aus gesehen, von der Abschluss der Äonen, schon die Zeitläufe der Vollendung der Äonen gekommen. Denn die Äonen, die Zeitläufe Gottes, haben einen Anfang und haben ein Ende. Und dort, wo alles zusammenläuft an einem gemeinsamen Ende, das ist die Sintelaia, das ist die Vollendung der Äonen. Und das da ist schon der Anfang der Opferung Jesu, der Vollendung der Äonen. 1. Petrus 1,20. Christus wurde, nachdem er vor Grundlegung der Welt als Lamm Gottes bereitgestellt worden ist, wurde er als Lamm Gottes geoffenbart und geschlachtet, schreibt er jetzt, das ist 1. Petrus 1,20, in den letzten Zeiten, in den letzten Zeiten geoffenbart. Also sind die vorher verlaufenden Zeiten viel mehr Anzahl und länger an Zeit als die von seinem Tode angerechneten noch kommen. Bis zur Vollendung. 1. Petrus 4,1 sagt er, Petrus schon vor 2000 Jahren, das Ende aller Dinge aber ist schon nachher herbeigekommen. Aber was ist jetzt gemeint, das Ende aller Dinge? Von all dem, was darunter gehört, das Erste ist der Gang. Das heißt, alles, was zu dieser Schöpfung gehört, was dem Gericht verfallen ist, und die Gerichte selbst, das Ende aller Dinge, die nicht Gott selber sind, ist schon nachher herbeigekommen. Wunderbar. Das ist auch ein Stück von Evangelium. Das letzte Wort, 1. Korinther 10, 11, dürfen wir jetzt einmal so von dieser Warte aushören, dass wir, die wir durch die Gnade Gottes in Christus ersetzt sind, Gottes Gerechtigkeit geworden sind und so weiter, dass auf uns schon die Enden der Äonen gekommen sind. Das haben wir bis jetzt so gelesen, ich auch. Da, was Gott erst in unabsehbarer weiter Zukunft kommt, am Ende aller Äonen erreichen wird, das hat er heute schon mit uns erreicht. Aber heute, das stimmt auch, nur ist die Zukunft der Äonen viel kürzer, als wir gemeint haben. Denn auch hier gilt dieses Wort, in diesem Sinne, heute ist vor Gott schon das Ende der Äonen in sich gezeigt. Und die meisten Äonen liegen schon weit hinter uns. Weit hinter uns. Das sind wir. Und da könnten in mancherlei Weise gewisse Theologen und dergleichen Wissenschaftler vielleicht doch ein wenig Recht haben, was Dinge betrifft, die vor den Menschen da waren. Besonders wenn wir beachten, dass die 7 Jahrtausende, wo Gott das Licht rief, die Finsternis schied und so weiter und dann den Menschen sucht, dass das ja nur Wiederherstellung 1000 Jahre Zeiten war. Vorher waren wir Himmel und Erde. Also, diese 1, 2, 3, 5 Zeugnisse dürften uns doch genügen, mit Wonne feststellen zu können, dass wir heute schon beim Abschluss der Zeiten des Gerichtes, der Sünde und des Todes und aller Gerichte leben. Und wir wissen, dass Gott seinem Herzen gemäß, wenn die Gerichtszeit nicht mehr aufzuhalten ist, nach langem Geduld und Langmut Gottes, wenn sie kommen muss, dass er dann der ist, der in dieser Beziehung ausgerechnet eine abgekürzte Sache machen wird. Denn an die Tage der Rache kürzt er ab. Zweimal steht es geschrieben. So. Jetzt, wenn die 7000 Jahre mit dem kommenden 1000-jährigen Reich vor uns ein Vorbild oder ein vorangehendes weiteres 7000-jähriges Zeitstück hat und wir gesehen haben, dass der Abschluss der ersten 7000 Jahre zum Verwechseln gleich war und gleich verlief wie der Abschluss der zweiten 7000 Jahre, dann taucht doch die Frage auf, wie ist es denn mit dem ersten Jahrtausend von der ersten Siedlung? Wenn ich jetzt das erste Jahrtausend von den zweiten Siedlern vergleiche und das zweite mit dem zweiten, das dritte mit dem dritten, das vierte mit dem vierten und so weiter, wir haben gesehen, die beiden Schlussakkorde stehen nur zu unheimlich miteinander überein. So, im ersten Jahrtausend und am ersten Tag tat Gott leider nichts, als er rief das Licht im Dasein und schließt das Licht von der Finsternis. Was tat Gott im ersten Jahrtausend nach dem Fall der Menschen? Das heißt von Adam bis Noah. Was tat Gott da? Da lesen wir in der Bibel weiter nichts als vom Fall des Menschen, dann von der Scheidung zwischen Satan und dem Menschen, zwischen Licht und Finsternis, zwischen seinem Samen und ihrem Samen, zwischen Leben und Tod, zwischen Fluch und Segen, zwischen Kain und Abel, mit einem Wort überschrieben, Licht und Finsternis. Das ist das Thema vom ersten Jahrtausend der Menschheitsgeschichte in der Bibel. Genau was dort vorgestanden, Licht und Finsternis geschrieben. Ganz kurz, Übersicht, hier ist ein detaillierteres Gesehen unter uns Menschen. Am zweiten Tag hier schießt Gott die Wasser oben von den Wasser unten, einen Damm dazwischen, die sogenannte Feste oder die Ausdehnung. Was diese Ausdehnung ist, müssen wir feststellen, Es heißt dann, Gott setzte Sonne, Mond und Sterne in die Feste. Also überall, wo die Sterne sind, ist immer noch die Feste. Und die Wasser über der Feste sind erst dort, wo es keine Sterne mehr gibt. Und dort oben ist erst der Thron von Gottes. Dass wir also unser Herzen und unser Verständnis ein wenig ein bisschen erweitern. Das geht nämlich weiter als die wunderbarsten Fernrohre unserer Astronomen. Das fängt dort an, wo es bei ihnen aufhört. Dort oben sind erst die Herrlichkeitswesen und der Thron Gottes und all das, das wirklich unsichtbar. So. Da hat Gott Lebewesen, weil sie Wasser ja vor Gott, Stämme, Sprachen der Engel und der Menschen, Heerfahren, himmlische und irdische, versteht, unter Wasser. Nicht wahr? Endzeit, Adam schafft, war schon verseucht, nur Noah und seine Familie noch nicht. Es war höchste Zeit, dass Gott sagte, halt, halt, womit einer sündigt, damit wird er gestraft. Sie haben sich als obere Wasser stehen, zu den unteren Wassern begeben, ein inspiriert von den Dämonen der Tiefe natürlich, was geschieht, die Schleusen der Himmel tun sich auf und die Kammern der Tiefe, Wasser von oben, Wasser von unten, sie haben die Vermischung persönlich vollzogen, nun lässt Gott eine buchstäbliche Vermischung von Wasser H2O eintreten, um diese widergöttliche Mischung von Wassern durch Wasser auszutreiben. Das ist das zweite Jahrtausend, entspricht dem zweiten Jahrtausend. Am dritten Tag, rief Gott aus der Sammlung der Wasser dem Meer das Land hervor, um Bäume und fruchtbare Pflanzen darauf zu setzen. Im dritten Jahrtausend, das heißt zwischen Adam und David, rief Gott aus der Sammlung der Wasser aus dem Meer der Nationen das Land und Volk Israel heraus. Israel, das Land und das Meer der Nationen. Das dürfte uns doch klar sein. Dritter Tag, drittes Jahrtausend. Am vierten Tag schuf Gott Sonne, Mond und Sterne, die Himmelslichter. Und im vierten Jahrtausend von David, zwischen David und Jesus Christus, erweckte Gott die Propheten. Es war das Zeitalter der Propheten. Vorher war das Zeitalter des Gesetzes. Der Propheten und Propheten schreibt uns, so lasst uns doch Acht haben auf das prophetische Wort, also auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, und sie seien zu Lichtern, um auf die Erde zu sein. Und wie es hier große und kleine Lichter gibt, gibt es große und kleine Propheten. Und da wir wissen, dass das Buch der Himmel nichts anderes ist als dasselbe, was hier geschrieben steht in Niedrigkeit, in Menschenworten, dort oben in den Sternen noch einmal in Herrlichkeit festgelegt. So genau sind die Dinge. Das durften wir ja vor einem Jahr etwas mehr angehen. Das ist mir eine. Und auch die Sterne. Wir kommen jetzt am fünften Tag an, das ist also nach Christus. Was schuf Gott am fünften Tag? Die Vögel und die Fische. Das heißt, die Vögel bedeuten, nach des Himmels bedeuten, in den Augen Jesu, das sind die Geister, die Engel und zwar die Vögel des Himmels, sagt er, da ist der Satan und seine Engel. Und die Fische im Meer, das sind die Lebewesen in den Nationen, vorab aber in den von Gott abgefallenen Nationen, ohne Gott in der Welt, tot in Sünden und Übertretung. Das sind die Fische im Meer. Und das war es, was der Herr Jesus antrat, als er zu Beginn des 5. Jahrtausends der Menschheitsgeschichte erging. Wie viele Dämonen musste er austreiben und die Apostel? Und wie rang er mit dem Tode? Fische im Meer. Totenreiche. Meer gab seine Toten wieder. Und der Leviathan, der die Meere beherrscht. Und so weiter. Und dann heißt es, dass der Zorn, die Vögel sollen sich mehren auf dem Lande und die Fische im Meer. Das heißt, in Israel haben seither, seit der Verwerfung Jesu, hat das dämonische Widergöttliche überhand genommen, festen Fuß gefasst. Und unter den Nationen natürlich entsprechend hat der Tod seine reiche Beute eingesammelt. So, das ist der fünfte Tag. 50 Jahrtausend, jetzt sind wir angekommen im Jahr 1000 unserer Zeitrechnung. Jetzt kommt doch der sechste Tag, müsste also mit unserem gegenwärtigen Jahr 1000 übereinstimmen. Hier vorn tut Gott wilde Tiere, wie sieht es heute aus? Vieh ist gewesen, und Gewürm ist alle Unreinigkeit, und wilde Tiere brauchen wir gar nicht mehr auszulegen, was er sagt. Eigenartig ist es nur, dass es am Ende dieses sechsten Jahrtausends Wahrheit zu werden scheint. Ich sah ein Tier, ein wildes, aus der Mitte steigen. Und dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde steigen. Sechster Tag, wilde Tiere, Gewürm, unreine Geister, die röhende Tiere, stürzige Tiere, Ochsen und was alles gibt. Als Abschluss vom sechsten Tag aber trat der Mensch in Erscheinung. Entsprechend den beiden Tieren, die zuerst kommen, ist nämlich das Tier, das aus dem Meer jetzt in die steigende Brücke ist, ein in Menschengestalt erscheint und wird genannt der Mensch der Sünde. Er scheint am Ende des sechsten Jahrtausends. Zum Glück auch ist das nicht das Letzte, was Gott dazu sagen hat, sondern dann erscheint noch des Menschen. Und sehr sind diese traurige sechs Kapitel enthalten, dem Buch der Leidensgeschichte der Menschheit ab. Merken wir etwas? Stimmen die Sachen, die Dinge? Haben wir stark pressen müssen, wie es gestimmt hat? Oder haben wir den Eindruck, natürlich stimmt es noch viel wunderbarer, als wir Toren jetzt gemerkt haben, aber noch nicht genug. Oh, ich sehe mit Schrecken auf die Uhr. Ich muss also in einer Viertelstunde spätestens abschließen. Unser Vorsatz lautete bis 5:30 Uhr, wir müssen jetzt schließen. Was meinst du, mag es die Viertelstunde noch ertragen? Oder können wir sie noch ertragen? Als ich diese Zusammenhänge schauen durfte, war ich, hoffe, wie wir alle glückselig, dass das Wort Gottes so wunderbar ist, so schön, so zuverlässig. Und wie Gott immer dafür sorgt, wenn es uns nun mal so recht wohl geworden ist und wir mal so recht tief und froh atmen konnten, sofort einen Dämpfer vorgesehen hat im nächsten Augenblick. Deshalb, damit wir nicht zu früh in die Höhe schweben und alles im Wesenlosen Scheine unter uns lassen. Wie hieß dieser Dämpfer? Ein Tag ist verdammt wie 1000 Jahre wie ein Tag. Wunderbar. Dann habe ich mir irgendwie gedrängt, die Mühe genommen, dieses Wort von Petrus, wo es im Original gefunden wird, nämlich in Psalm 90, nachzuschlagen. Und jetzt steht das wohl auch dort, glaube ich, Psalm 90, Vers 4. Aber dann kommt noch eine für mich damals verhängnisvolle Bemerkung, kommt noch dazu, im gleichen Vers. Und vor Gott sind 1000 Jahre auch noch wie eine Nachtwache. Oder wie eine Wache in der Nacht. Und jetzt gab es einen tiefen Seufzer. Jetzt wusste ich doch im nächsten Augenblick auch, also so schön nun die Tage waren, So unmöglich kann noch, nun noch ein anderer Maßstab mit einer anderen Zeitlänge und von ganz anderem Charakter, das eine sind Tage und das andere ist ausgerechnet Nacht, was Gott ja geschieden hat voneinander, als der Struktur nach und dann dem Zeitmaß nach. Eine Nachtwache ist doch nur ein Viertel Teil von einem Tag. Und jetzt sind vor Gott 1000 Jahre auch noch die eine Nachtwache. Und da, oh, ich sage, wenn das nur nicht geschrieben stände. Verwirrt mir die ganze schöne Sache. Ungefähr so gescheit denken wir dann. Aber zum Glück hatte ich die Gnade, mich auch hier unter dieses Wort zu folgen. Aber beinahe hoffnungslos. Ich weiß noch gut. Ich dachte, da gibt es keine Möglichkeit. Und kaum hatte ich mich darunter gebeugt. Das wurde mir gezeigt, einfach darauf aufmerksam wurde ich gemacht, dass nach dem Neuen Testament eine Nachtperiode, beginnend mit Sonnenuntergang, 4 Nachtwachen umfasst. Sonnenuntergang, die 9 Uhr, erste Nachtwache. Also buchstäblich Wachtablösung der Römer. Von 9 Uhr bis Mitternacht, zweite Nachtwache. Von Mitternacht bis Hahnenschrei, Aufgang des Morgensterns, dritte Nachtwache. Bis Sonnenaufgang, vierte Nachtwache. Schön. Und eine Nachtwache ist wie 1000 Jahre. Vom Fall Adam bis Christus kam, haben wir gemerkt, in 7000 Jahren, 4000 Jahre, also tatsächlich 4 Nachtwachen. Denn 1000 Jahre sind die eine Nachtwache. Und wenn wir die Sache auch jetzt noch näher anschauen, kommen wir jetzt allerdings aus dem Staunen heraus. Sie ist geschrieben, kaum war Adam und Eva gefallen, und da Jehova durch den Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Wie sagen wir ihn? Abend. Das heißt, die Gegenwart des Herrn war am Untergehen, am Verschwinden, wenn die Sonne untergeht, wird es Abend. Und jetzt beginnt die erste Nachtwache am Untergang der Sonne, wenn Gott weggeht, sich entzieht, das Licht. Sich mit dem Zieger, der Herr, Jesus. 1000 Jahre später, in den Tagen Noahs war es nach 9 Uhr. Achtung, 1000 Jahre später steht Abraham da, da hieß es Mitternacht im Altertum. Denn, wir lesen, auch Abraham und seine Väter dienten anderen Göttern. Damals war auch nicht einer, der nach Gott fragte, in der ganzen Menschheit, auch Abraham und seine Väter nicht. Deshalb heißt es, Gott rief Abraham aus Ur in Chaldäa, Licht aus der Finsternis. Es war Mitternacht. Und darum rief Gott den Abraham. Mitternacht geht weiter. 1000 Jahre später, Hahnenschrei, Morgenstern geht auf, David, Salomo, das Reich wird zum ersten Mal aufgerichtet. Morgenstern, Hahnenschrei, verkünden, dass der Tag bald kommen muss, dass das Licht, dass die Sonne bald aufgehen muss. Und am Schluss vom Alten Testament, in den letzten Versen von Zacharia, steht, nein, von Malachi steht geschrieben, über euch aber, ihr meinen Namen dürftet ihr aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit, die Heilung unter euren Frieden. Wer ist das dann? Jesus Christus. Tatsächlich, die vierte Nachtwache geht zu Ende und die Sonne erscheint. Es wird nicht Tag, sondern nur Morgen. Warum? Wenn es Tag geworden wäre, als Jesus kam, dann hätte das 1000-jährige Reich doch anbrechen müssen. Denn ein Tag ist aber die 1000 Jahre. Jetzt, wenn Tag kommt, nicht wahr? Das wäre gekommen, hätten sie ihn angenommen. Weil sie ihn aber verworfen haben, brach wohl der Tag an, den sagen wir aber nur morgen. Und zur Mittagszeit hing er am Kopf, die Sonne verfinsterte sich, es wurde zu früh wieder Nacht. Es wurde zu früh wieder Abend. Und siehe da,
In dieser Schwierigkeit, an dem Punkt angekommen, gibt uns ein prophetisches Wort wunderbar Auskunft. Es heißt, Wächter wie weit in der Nacht, Wächter wie weit in der Nacht. Ich glaube, wenn man Nachtwachen hält, dann muss man den Nachtwächter fragen. Wächter wie weit in der Nacht, der Wächter, der Nachtwächter spricht, da sind wir doch am rechten Ort mit dem Nachtwächter, wenn wir an den Nachtwachen sind. Der Morgen kommt und gleich die Nacht. Haben wir kaum verstanden, wie das. Der Morgen kommt und gleich die Nacht, das heißt, der Tag selber kommt gar nicht. Der bricht nur an und geht gleich wieder in die Nacht über. War es so mit Christus? 3,5 Jahre nur hat er gewirkt. Dann wurde er weggetan. Und siehe da, der Herr Jesus war gestorben, die Sonne war untergegangen. Nach seiner Auferstehung im Geheimen begegnet er jenen 2 Jüngern, die nach Emmaus wandeln und die wissen nicht, was für Propheten, Zeitpropheten sie sind, wenn sie jetzt zu ihm sprechen: Herr, bleibe bei uns, denn der Tag hat sich geneigt, er neigte sein Haupt und verhielt, und es will Abend werden. Merken wir? Und in der Weltgeschichte wollte es auch Abend werden. Nein, wurde es Abend. Mit der Folge. Oder in der 4. Wache der Nacht. Das sprach er damals zu ihnen. Aber schon hatte er etwas anderes gesagt, das uns schon deutlich gesagt hat, in welcher Nachtwache er kommen wird. Nämlich um Mitternacht. Mitternacht ist der Übergang vom Ende der 2. Nachtwache zur 3. Nachtwache. An einer anderen Stelle sagt der Herr Jesus: Und wenn euer Herr kommt in der 2. Nachtwache und in der 3. Das heißt, um Mitternacht herum. Merken wir, wenn der Herr Jesus sagt, ihr wisst es nicht, legt ihm der Vater, der Heilige Geist, schon Worte in den Mund, das Inhalten, ihr wisst nicht, die Antwort schon bringt. Weiß ich. An einer 4. Stelle lesen wir: Und der Herr kam zu ihnen, als sie die ganze Nacht vergeblich auf dem Meer gerudert hatten, die 12 Jünger, das heißt die 12 Stämme Israels auf dem Völkermeer, trat in ihrer größten Not, trat er plötzlich vor sie, wandel auf dem Meer. Es war aber die 4. Wache, beim Morgenaufgang der Sonne. Da kam er in die 4. Nachtwache. Diese 4. Nachtwache ist die, wenn er kommt, in großer Macht und Herrlichkeit, da heißt es, wir sahen ihn alle, wir waren entsetzt, erfahren. Jene Stelle deutet an, wenn er kommen wird, in großer Macht und Herrlichkeit, und um Mitternacht, am Ende der 2. Wache, zu wem kommt er da wohl? Am Ende des 2. Jahrtausends? Zu uns? Und dann, gleich nach Mitternacht, wenn die große Drangsal da ist, wird der männliche Sohn entsetzt, das Weib in Sicherheit gebracht. Und dann läuft die große Drangsal, wird der Rest der Nachtzeit, und dann kommt er in großer Macht und Herrlichkeit in der 4. Wache der Nacht. So, das müssen wir nun noch genau anschauen. Denn jetzt kommt eine, wenn nicht die größte Schwierigkeit in der Sache, ich hoffe, ihr habt schon gemerkt. Wenn nun das Jahr 2000 Mitternacht heißt, und jetzt die ganz danach aus, nicht wahr? Die ganz danach aus. Wenn das Mitternacht heißt, und es jetzt von Mitternacht bis zum Sonnenaufgang noch 2 Nachtwachen gehen muss, dann müsste es von jetzt ab noch 2000 Jahre gehen, bis Christus wiederkommt in großer Macht und Herrlichkeit. Und da haben wir doch hoffentlich alle den Eindruck, dass das sind aber nun mal nicht. Jawohl, zum Glück sind wir nicht, auch nach der Bibel. Warum? Denn der Herr Jesus sagt, von da ab, von Mitternacht, da sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt wird, was geschrieben steht.
traverse his immense strife, his immense 2000 Jahre, genau was wir jetzt gesehen haben. Aber von diesen 2 Tagen von Gott aus gesehen, der Rache Gottes, lesen wir, wenn diese Tage nicht abgekürzt würden, dann würde kein Fleisch gerettet. Jetzt wissen wir sogar noch eines mehr, dass diese 2000 Jahre, die die Weltgeschichte noch weiter in Werken und Leiden gerichten, Gottes auszuhalten, nicht aushalten könnte, in der Gnade Gottes abgekürzt wird aus 2x3,5 Jahre auf 7 Jahre, die wir alle kennen, verfehlt. So dass im Jahr 2000 die noch quälenden 2 Nachtwachen durch die Gnade Gottes zusammenschrumpfen auf beinahe Null, auf das Minimum, was vor Gott abzukürzen möglich ist, auf die Einheit seiner Chronologie, aus 7 Jahren, ein Sabbatjahr. Haben wir nicht gesehen, dass Gott die 1000 Jahre, die der Herr Jesus hätte herrschen sollen, was seine wirkliche Wirksamkeit betrifft, auf 1x3,5 Jahre abgekürzt hat? Und wenn Gott das schon tut, im Segen die 1000 Jahre damals abgekürzt hat, auf 1x3,5 Jahre, wie viel mehr dürfte er 2000 Jahre Gerichtsvollzug abkürzen auf 2x3,5 Jahre? Denn diese 3,5 Jahre mal 2 werden in der Schrift genannt, das ist die bestimmte, das ist die festgesetzte Zeit des Endes. Das ist nämlich, das heißt, das ist die schon abgekürzte Zeit. Denn diese Zeit, diese 7 Jahre oder 2x3,5 Jahre sind fest bezahlt, festgelegt nicht. Es sind 3,5 Jahre, es sind 42 Monate, es sind 1260 Tage, also da kann kein Prophet mehr wagen, an der bestimmten Zeit, die in 3 verschiedenen Zeitmaßen festgelegt ist, noch etwas zu rütteln. Und da diese Zeit abgekürzt ist, ist es also schon die abgekürzte Zeit. Ich freue mich, dieses Zeugnis geben zu können, ich weiß, wenn es angerichtet ist. Denn hier steht immer noch ein wenig darunter. Und die noch größere Freude ist, innerlich merken zu können, dass es den Geliebten Gottes euch doch einigermaßen ins Herz geredet sein durfte. Wir sind heute da nur bei Tag und Nachtwachen hängen geblieben. Und die Dinge sind ja so wunderbar groß in dem Fassen. Lasst mich schließen noch mit dem Zeugnis, dass Gott diese 7000 Jahre, diese 70 Tage, nicht nur gleichsam, sondern wird in Wirklichkeit auf den goldenen Leuchter des Heiligen Geistes gestellt hat. Denn dieser hat eine Mittelachse, wovon aus alle übrigen Arme und Schönheiten symmetrisch in Ebenmaß herausgetrieben sind. Die Mitte unserer 7000 Jahre ist das Jahr 500 vor Christus. 3500 Jahre vorher war der Fall Adam. 3500 Jahre nachher ist der Fall der Menschheit am Ende des tausendjährigen Reiches. Merken wir, eine Woche zweimal in 3500 Jahre abgeteilt, das sind wiederum 2x3,5 Tage. Es stimmt einfach, ich kann nichts dafür. Wenn nun diese Mittelachse und in diesem Zeitpunkt 500 vor Christus lebte Daniel, der Prophet der Zeiten, und von hier aus sind alle Zeiten zu Rechten vorwärts und rückwärts selbstverständlich. Denn von dem Tage an, wo das Wort ausging, Jerusalem wieder zu bauen, von da ab ist alles zu rechnen. So, jetzt sehen wir einmal die Symmetrie. 500 Jahre nach Daniel lebte Jesus Christus. 500 Jahre vor Daniel lebte David. Ist nicht Jesus Christus der Sohn Davids? Hält sich das die Waage? Ist er nicht der Friedefürst? Salomo. Ich denke, das stimmt. 1000 Jahre vorher, das letzte Abendpaar, ist von Daniel ab 1500 Jahre vorher, lebte Abraham und Isaac. 1500 Jahre später ist die Mitte der Gemeinde des Leibes des Christus, der Verwachung Israel, das Jahr 1000 in der Zeitrechnung. Und jetzt schreibt Paulus, ihr seid gleich Isaac, Söhne der Verheißung und Erbe. Nach Jahr. Abraham ist euer aller Vater, unser aller Vater. So. Und jetzt kommt das nächste Armpaar am goldenen Leuchter, hält immer die Waage. 2500 Jahre vor Daniel lebte Noah und 2500 Jahre nach Daniel heißt heute, im Jahr 2000, was hier jetzt? Noah, Jahr 2000, gleich wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Menschen. 3000 Jahre vorher und 3500 Jahre vorher und nachher haben wir schon am Anfang gesehen, tausendjähriges Reich, Anfang gleich, Abschluss gleich. Der ist im Anfang, das Ende verkündet, am zweiten Anfang, das Zeitende, so, so. Und in der Mitte steht das Licht des prophetischen Wortes. Also ein Licht, das da leuchtet an einem dunklen Ort. Und wir tun gut, sagt Petrus, darauf zu achten. Amen.